Deutschlandfunk, Interview.
Haushaltsplanung, Migration, Rezession, Energiekosten, Bürgergeld, Ukraine-Hilfe, Deutsche Bahn. Dass es für eine Regierung nichts zu tun gäbe, zeichnet sich gerade nicht ab. Ob für die weitere Zusammenarbeit der Ampelkoalition ausreichend Wille und Grundlagen vorhanden sind, könnte man bezweifeln, wenn man Omid Nuripur, Olaf Scholz, Kevin Kühnert und Robert Habeck zuhört.
Diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Es ist jedenfalls so, dass nicht alle gleichgerichtet kommunizieren. Das ist ja doch unübersehbar.
Und erst recht, das ist kein guter Stil, ohne mit den Regierungskollegen Rücksprache zu halten, an die Presse zu gehen. Das kann man nur als Selbstvermarktung begreifen.
Wollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.
Stimmen aus den Koalitionsparteien Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Grüne und FDP. Beide ringen seit Beginn der Zusammenarbeit miteinander. Noch einmal Stichworte: Verlängerung der Atomlaufzeiten, Heizungsgesetz, Lieferkettengesetz, Schuldenbremse, Kindergrundsicherung, Bürgergeld. Zurzeit versucht die Bundesregierung, einen verfassungsfesten Haushalt aufzustellen und äußerte sich in diesem Zusammenhang zumindest missverständlich über die weitere Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine. Am Telefon ist Güdi Jensen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Bei der Bundestagswahl 2021 trat sie im Wahlkreis Nordfriesland, Dithmarschen-Nord in Schleswig-Holstein an. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Frau Jensen, Omid Nuripur spricht von einer Übergangsregierung. Wie viel Untergang steckt im Übergang?
Also Fakt ist ja, dass die Bundesregierung und dadurch auch die Koalition jetzt noch ein gutes Jahr vor sich haben, zumindest wenn man dem jetzt angesetzten Wahldatum am 28. September nächsten Jahres daran festhält, was wir alle tun. Und ich glaube, ohne dass ich mit Omid Nuripur über diese Aussage direkt gesprochen habe, ich glaube, dass er vor allem auch darauf abspielt, dass wir eine Koalition haben, die viele, viele Dinge geerbt hat, viele Investitionsstaus geerbt hat nach einer Ära Merkel und deswegen sich mit multiplen Herausforderungen konfrontiert sieht. Und in diesem Sinne hätte ich sein Zitat verstanden. Nachgefragt habe ich, wie gesagt, nicht. Aber die Herausforderungen und die Aufgaben, für denen wir stehen, die sind natürlich riesig.
Katharina Dröge, Co-Fraktionschefin der Grünen, hat gesagt, für uns ist klar, so geht es nicht weiter. Das klingt eher nach Schlusspunkt.
Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, in der auch in einer parlamentarischen Sommerpause bestimmte Möglichkeiten bestehen, sich auch mal Zeit zu nehmen und zurückzublicken. Und wenn man das tut, und Sie haben ja gerade auch eine lange Liste aufgezählt, die könnte man ja noch um einiges fortsetzen, dann merkt man, was wir schon alles diskutiert haben, an welchen Stellen wir auch noch nicht weitergekommen sind, aber auch, was wir schon alles geschafft haben. Und wie es weitergeht, hoffe ich, dass es in einem Ton und in einer Konstruktivität weitergeht, ganz unabhängig davon, ob die drei Parteien, die derzeit miteinander koalieren, inhaltlich nicht deckungsgleich sind. Das wussten alle Beteiligten und auch die, ich sag mal, politisch geneigte Öffentlichkeit vorher. Dass es nicht leicht in den Auseinandersetzungen und den Herausforderungen werden würde, wussten wir auch. Ich glaube aber jetzt, den Kopf in den Sand zu stecken und gerade in einer Lage, in der die Bundesrepublik und auch ein Stück weit die Welt sich jetzt befindet, zu sagen, das ist jetzt ein Schlusspunkt und sich selbst klein zu machen in der Rückschau, welche Punkte wir alle geschafft haben, daran möchte ich mich sehr gerne nicht beteiligen.
Frau Jensen, die Vielstimmigkeit hat ja Folgen, zum Beispiel bei der Haushaltsplanung. Die Bundesregierung hofft oder betet, dass 12 Milliarden Euro im nächsten Jahr nicht ausgegeben werden. Wie kann man so planen?
Also grundsätzlich muss man festhalten, dass der Haushalt für das Jahr 2025 mit über 480 Milliarden Euro ein großes Möglichkeitenspektrum hat, wie wir die vielfachen Ausgaben, die es notwendigerweise zu geben hat, auch meistern können. Dass es in dieser Koalition unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob man sich diesen mutigen und ambitionierten Weg vornimmt und sich auch fragt, wo können wir einsparen und wo sind Dinge redundant, wo sind vielleicht auch eher Länder oder Kommunen zuständig. An den Tisch setzen wir uns als Freie Demokraten gerne. Mhm. Ich möchte einmal betonen, dass es kein Einnahmenproblem in diesem Land gibt. Am Ende arbeiten wir hier mit Steuergeld. Sondern ein Ausgabenproblem, das über die letzten Jahrzehnte gewachsen ist, an vielen Stellen Länderaufgaben kofinanziert. Frau Jensen, und da müssen wir es drüber beraten.
Interessanter Punkt. Welchem FDP-Ressort werden denn Mittel gekürzt?
Es geht genau in dieser Frage gar nicht darum, ob es ein Ressort der FDP, der Grünen oder der SPD ist, wo gekürzt wird, sondern es geht darum, wie wir mit dem Steuergeld gemäß unserer Verfassung, die Schuldenbremse ist in unserer Verfassung verankert, so umgehen, dass wir die Herausforderungen meistern, aber auch sehr, sehr klar herausstellen, wo die Zuständigkeiten liegen. Ich mache ein Beispiel im bildungs- und frühkindlichen Bereich. Bildungspolitik ist in Deutschland Ländersache. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich würde das sehr gerne ändern. Diese Zweidrittelmehrheit habe ich aber derzeit noch nicht zusammen. Dennoch setzt sich der Bund immer wieder dafür ein, dass bestimmte Aufgaben, die bildungspolitisch auf der Tagesordnung liegen, mit dem Geld vom Bund, aber eben auch überdurchschnittlich mit der Aufgabe der Länder kofinanziert werden müssen. Und genau darüber beraten wir jetzt. Es geht nicht darum, ob es FDP oder SPD oder Grüne Reduzierung von Haushaltsmitteln geht, trotzdem, sondern dass wir die richtigen Antworten in dieser Zeit finden.
Wenn wir uns doch nochmal die Verteilung anschauen, die FDP-Ressorts bekommen alle mehr Geld. Finanzen, Verkehr, Justiz und Bildung. Weniger bekommen Auswärtiges Amt, Wirtschaft, Landwirtschaft. Alles grüne Ministerien. Zufall?
Kann ich nicht sagen, weil ich an den konkreten Beratungen nicht dabei war. Ich kann mir nur vorstellen, dass es Zufall ist oder zusätzlich gutes Verhandlungs- und Argumentsgeschick der angesprochenen Ministerin, Minister von uns im Kabinett. Was wir sehen, ich hatte eingangs gesagt, wir haben einen massiven Investitionsstau im Infrastrukturbereich aus der Ära Merkel. Das ist vielleicht auch der Teil, den Omid Nuripur ansprach, geerbt. Und dem können wir nur beikommen, indem wir massiv investieren. Und ich bin froh, dass das passiert. Und zwar auf Schiene, Straße und digitaler Infrastruktur.
Apropos Gleiches Schiene, gilt für Bildung. Apropos Schiene, durch Einsparungen im Bundeshaushalt werden die Trassenpreise für die Schienennutzung der Deutschen Bahn und ihrer Konkurrenten steigen. Was bedeutet, dass die Fahrpreise angehoben werden müssen? Welches Signal sendet die Bundesregierung damit aus?
Derzeit laufen darüber, über die Erhöhung der Trassenpreise und die Investitionen in die Infrastruktur ja noch Beratungen. Den würde ich auch als Nicht-Verkehrspolitikerin nicht vorgreifen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum in der Lage ist, seine Verkehrsmittel zu wählen und abhängig davon, wie man gerne sich selbst fortbewegen möchte. Und ich glaube, da haben wir noch viele Notwendigkeiten, die dazu passieren müssen, damit das besonders im ländlichen Raum der Fall ist. Und Volker Wissing ist der erste Minister, der in einer Manier und in einer Art vor allen Dingen auch in die Schiene investiert, gleichermaßen aber in Verkehrsinfrastruktur auch für Pkw und für Lkw, sodass ich es sehr schätze, dass er sich dieser Debatte stellt und auch diese Diskussion führt.
Fachleute rechnen damit, dass die Bahnpreise, also dass die Fahrpreise bei der Bahn steigen wären. Gleichzeitig fordert, Sie haben Volker Wissing genannt, fordert die FDP jetzt kostenloses Parken für Autos in Städten. Wenn wir beides zusammennehmen, ergibt sich die Frage, aus welchem Jahrhundert stammt die Verkehrspolitik Ihrer Partei?
Das Papier, was Sie ansprechen, ist ein Beschluss des Präsidiums der FDP. Ich hatte noch keine Möglichkeit, weiter in der Runde des Bundesvorstandes beispielsweise mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu beraten. Ich bin der Meinung, und die Rückmeldung habe ich aus vielen Diskussionen jetzt auch vor Ort, wir sind ja gerade in der parlamentarischen Sommerpause bekommen, dass natürlich im ländlichen Raum, ich komme selber vom Dorf, ein Auto unverzichtbar ist, vor allen Dingen in dieser Zeit. Dass aber natürlich das Ziel, dass auch im ländlichen Raum individueller Verkehr kombiniert werden muss oder zumindest die Möglichkeit bestehen muss, dass man sich entscheiden kann, auch in den ÖPNV, in Bahninfrastruktur oder andere vielleicht auch noch zu erdenkende Konzepte passieren muss. Ich glaube, das ist klar. Und deswegen ist das Papier der Freien Demokraten des Präsidiums ein Debattenbeitrag. Ich glaube, dass wir die Debatte auch führen sollten und gar nicht mit dem Schaum vorm Mund, sondern eher dankbar dafür, dass man dazu nochmal Punkte machen kann. Die haben unsere Koalitionspartner dazu gemacht, aber auch die Oppositionsfraktionen. Und ich glaube, das ist total in Ordnung. Wichtig ist, dass es nicht ausschließlich gedacht wird. Das habe ich aber in der Debatte auch nicht wahrgenommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt so angeregt beraten können und zumindest auch der Fokus auf Mobilität, ob er jetzt individuell oder öffentlich getragen ist, sein kann.
Frau Jensen, wir müssen heute früh über ein schweres Verbrechen sprechen. In Solingen hat ein Angreifer drei Menschen während eines Stadtfestes mit einem Messer getötet. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei geht von einem Anschlag aus. Die Identität, Herkunft, Motiv, alles nicht bekannt. So, bei aller Vorsicht, es gab ja in diesem Jahr bereits vergleichbare Anschläge in Wolmirstadt in Sachsen-Anhalt oder auch in Mannheim. Dort ist ein Polizeibeamter später gestorben. Sollte sich im Fall Solingen ein islamistisches Motiv oder ein Anschlag eines Täters mit Migrationshintergrund herausstellen, wie kann man verhindern, dass Islamisten, dass gewaltbereite Personen nach Deutschland gelangen?
Also ich würde es trennen und einmal sagen, wie auch der Innenminister von NRW vorhin auch in ihrer Sendung zitiert wurde, bis dato weiß man zu wenig, auch ich weiß zu wenig. Ich kenne die Ticker-Meldungen und finde es ganz abscheulich, was passiert ist und möchte meine Anteilnahme allen Familien, allen Opfern aussprechen und hoffe, dass diejenigen, die verletzt wurden, ganz schnell wieder gesund und auf die gesund werden und auf die Beine kommen. Ich glaube, was wichtig ist, dass jetzt in Ruhe ermittelt werden kann und dass im Anschluss daran analysiert wird, wie auf Bundes-, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene mit dem Ergebnis der Analyse umgegangen wird. Ich glaube, alles andere wäre jetzt Mutmaßung.
Güdi Jensen, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Heinemann.